Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 188. Ausgabe vom iVinius Frühstück. Heute Morgen mit einem, wie soll ich das sagen, erzwungenen Software-Update, was gestern Abend noch nicht installiert werden wollte. Aber in dem Moment, wo ich OBS gestartet habe, ging es gerade hier los. Ich habe gesehen, einige sind schon wieder eingeschlafen. Ich hoffe aber, dass sie jetzt wieder wachgerüttelt werden, denn es gibt endlich mal wieder ordentlich News aus der EV-News-Ecke, beziehungsweise EV, Electric Vehicle. Ja doch, wahrscheinlich reicht das aus, denn wir werden uns weiter als nur bei den PKWs heute mal wieder bewegen. Fangen wir die Woche aber mit Tesla an, denn da gibt es gerade, na sagen wir es einfach mal so, aus verschiedenen Lagern unterschiedliche Anschuldigungen oder Missbräuche von bestimmten Themen. Also, es ist einerseits so, dass Elon sich mal wieder mit den Regularien anlegt und sagt, dass das wahrscheinlich einen Grund dafür hat, dass sie so wenig Werbung machen und dass es hier politische Einflussnahme gab und dass man deshalb hinter Tesla her ist. Wer das Video von MKBHD geguckt hat, der ein Bild genau auf die andere Seite bringt, dass Tesla eben diese kostenlose Werbung oder diese Möglichkeiten, kostenlose Werbung zu machen, wie zum Beispiel Drohnenaufnahmen von dem Bau von Gigafactories, wie die Drohnenaufnahme, wo das Ding fast in Cybertruck in Fremont steht und das Ding filmt, wie das ein Cybertruck durch die Stadt fährt und fotografiert werden kann. Oder, da kommen wir gleich zu, Produkte an bekannte YouTuber gegeben werden, dass sie das Ding reviewen. Das ist natürlich super günstige Art und Weise von Werbung, was natürlich viele früher gefeiert haben, viele Fans auch von Tesla gefeiert haben, diesen Weg zu gehen. Und dass das aber eben auch zu juristischen Problemen führen kann. Wir haben mehrere juristische Themen, die gerade am Horizont sind oder beziehungsweise die sogar jetzt bei der Nizza gefeilt wurden, also die jetzt öffentlich sind und wo auch wirklich Nachforschung stattfinden. Dazu aber gleich ein bisschen später mehr dazu. Ja, da haben wir bereits dieses Produkt und wer ein bisschen auf YouTube unterwegs ist, hat wahrscheinlich so die großen YouTuber alle gesehen, dass die eins von diesen Kinder-ATVs, also diese All-Terrain-Vehicle, die man aus der Vorstellung des Cybertrucks kennt, da hinten drauf oder wo dieses Fahrzeug dann hinten drauf gefahren ist. Da sind jetzt einige, die dieses in Anführungszeichen Kinderspielzeug reviewed haben in dem doch radikalen Design, was wir von dem Cybertruck her kennen. Und wie wichtig so ein Produkt sein kann oder wie lukrativ so ein Produkt sein kann, haben wir letzte Woche gerade besprochen, als wir die Zahlen von LiveWire angeguckt haben und da gesehen haben, dass ungefähr 50% der Verkäufe darauf basieren, dass sie ein Kinderspielzeug einer LiveWire verkauft haben. Und so kann man natürlich hier drüber auch einerseits wieder Werbung schalten, andererseits sind diese Produkte meistens innerhalb von Minuten ausverkauft und werden dann zu sehr hohen Preisen dann auf Plattformen wie eBay verkauft, was natürlich auch den Hintergrund hat, dass dieses Produkt weiter gehypt wird und so weiter und so fort. Ja, und zum nächsten Thema. So wie es aussieht, scheint Tesla ein Angebot erhalten zu haben, eine weitere Gigafactory in China zu bauen. Das ist sicherlich gar nicht mal so dumm, denn wenn man sieht, wie schnell und wie unterstützend die Giga Shanghai gebaut wurde, macht es absolut Sinn, sich auch dort weiter zu konzentrieren und hier weitere Anlagen zu bauen. Wir haben ja auch in den vergangenen Wochen gesehen, dass hier ein neues Design-Team hinkommen soll, wo neue Tesla-Produkte auch entwickelt werden sollen, die für spezielle Märkte, sagen wir es einfach mal so, da sein sollen, also wo gar nicht mal ein globales Produkt bald raus wird, sondern vielleicht ein Fahrzeug, was in einer APEC-Region dann dementsprechend genutzt werden soll. Und aktuell wird ein Teil der Fahrzeuge auch aus China geliefert, hier für uns in Europa, also das Model Y oder auch einige Model 3s. So, dann geht das mit dem Öffnen der Supercharger für alle elektrischen Fahrzeuge weiter. In den Niederlanden werden mehr und mehr sollen freigegeben, beziehungsweise ist nach diesem News-Update ist so, dass alle Supercharger in den Niederlanden dementsprechend frei für alle Elektrofahrzeuge sind. Es ist nach wie vor aber immer noch nicht das Problem gelöst, dass wenn ihr in den Niederlanden mit einem Non-Tesla-Fahrzeug an die Supercharger fahrt und dort laden möchtet, dann könnt ihr das nur in dem Ad-hoc-Tarif machen. Ihr könnt nicht diesen angekündigten Mitglieds- oder Monats-Plan wählen, also Vertrag wählen, wo ihr eine Grundgebühr zahlt und dann die gleichen Ladekosten pro Kilowattstunde an den Säulen habt, wie jeder Tesla-Fahrer auch. Das heißt aber sicherlich auch, dass diese Expansion weitergeht und dass immer mehr und mehr Märkte dazukommen. Jetzt ist es aber auch so, dass leider bei uns in Deutschland der Markt für ja, Laden oder Kilowattstunden sich weiter verschärft. Ich meine, diese Woche hat die SWM, also die Stadtwerke München, die als eine der Karten relativ günstiges Laden im Ladenetzverbund ermöglichten, auch mitgeteilt, dass sie jetzt nach einem Jahr, ohne dass sie ihre Preise angeschraubt haben, ab dem 1. März auch die Preise signifikant erhöhen werden müssen. Da reden wir, wenn ich mich richtig erinnere, von 49 Cent pro Kilowattstunde AC-Laden. Und da muss definitiv etwas passieren. Ich glaube, selbst wenn in diesem Jahr, was ja noch angekündigt ist, die EEG-Umlage wegfällt, wird das nicht dazu führen, dass wir schnell wieder irgendwie unter die 30 Cent kommen. Das ist natürlich etwas schwierig. So, kommen wir zu einer Mitteilung. Elon hat diese Woche 5 Milliarden für die Bekämpfung von Hunger auf der Welt überwiesen oder gespendet. Das ist natürlich absolut ja, unterstützenswert und auch sollte darüber gesprochen werden. Ich denke aber, das Problem oder beziehungsweise man kann dahinter auch immer sehen, dass wenige, viele Billionäre oder Milliardäre auf der Welt sind, wo eine Summe von 5 Milliarden halt auch ein kleiner Beitrag ist, aber eben nicht so viel dasteht, als wenn die Mittelschicht dementsprechend größer werden würde und es dort weitere Möglichkeiten zur Unterstützung von solchen Organisationen wie Welthunger geben würde. Ist wie gesagt nicht auf Elon angesprochen, sondern halt wirklich auf viele wenige, die gerade in den letzten 5 Jahren extrem reich geworden sind. Und ja, schauen wir mal weiter. Dann hat Tesla weitere Rohstoffe. Hier der Thomas Lehnert schreibt gerade, Schnellladen sind dann 69 Cent. Also dann habe ich das richtig gelesen mit dem Thema 49 AC, 69 DC Laden. So, wir haben aber in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen gesehen, dass insbesondere Tesla hier sehr stark sich Rohstoffe sichert im Inland. Also da war ein sehr großer Fokus darauf, dass Rohstoffvorkommen, die in den USA sind, dass sie da einen Großteil oder sogar komplette Versorgung sich gesichert haben. Und bei einer neuen Mine, einer neuen Lithiummine in Australien, haben sie jetzt auch einen Rohstoffvertrag abgeschlossen, um sich weitere ja, Vorkommen an Lithium hier für ihre Batterieproduktion zu sichern. Das wird auch weitergehen und ich glaube, das wird noch ein sehr krasses Rennen um die Rohstoffe werden. Dann haben wir, und das ist, darum passt das heute wunderbar rein, aus der Gigafactory in Texas sollen Fotos und Videos geleakt worden sein, wie dort die Produktionsanlagen bisher aufgebaut sind. Und da ist dann genau immer die Frage, ist das jetzt gewollt geleakt oder ist das wirklich ungewollt geleakt? Wenn das ungewollt wäre, sollte man sich die Frage stellen, wie kommen denn überhaupt solche Aufnahmegeräte dann in diese Anlagen mit rein? Und von daher kann das auch immer schon etwas Gesteuertes sein, einfach um hier, wir haben es vorhin gesagt, eine sehr kostengünstige Form von Advertisement, also von Werbung, zu machen. So, da hat der Joe Vendura vollkommen recht. Wir sollten einen Schluck Kaffee nehmen. Dankeschön. So, dann kommen wir in das erste Non-Tesla-Land, also beziehungsweise außerhalb der USA. Denn wir sehen es in Europa, wir sehen es jetzt aber auch in Korea, dass Tesla hier für Angaben, die sie auf ihrer Webseite oder der Landeswebseite gemacht haben, also hier zum Beispiel Tesla für Korea, dass die Reichweiten, die hier genannt worden sind oder Ankündigungen, die hier gemacht worden sind, die zum Beispiel auch in Paketen wie dem Fully Self Driving mit drin sind, nicht verfügbar sind oder sehr weit overstated, also sehr weit von den reellen Werten weg sind. Und interessant finde ich dazu den Podcast von Clean Electric, wo man oder wo die sich einmal die unterschiedlichen Messmethoden angeschaut haben und dann auch erklärt haben, warum zum Beispiel unser NEFZ Standard, den wir ja hier in Deutschland für eigentlich nicht zielführend und nicht zutreffend ansehen, was ja einfach ein Testzyklus ist, der eine bestimmte Nutzung eines Fahrzeuges simuliert, der zum Beispiel aber sehr gut und eine sehr annehmbare Aussagekraft für China zum Beispiel bietet. Und hier in Korea ist dann dementsprechend wie soll ich das sagen? Die Bewertung, die hier auf der Webseite gekommen ist, wohl so irreführend, dass man hier ja, dagegen vorgehen will. Wie gesagt, ich habe auch noch keinen Verbrenner-Pkw gesehen, der das geschafft hat, was in dem Prospekt drin steht. Interessant. Interessant finde ich aber auch, dass wohl das Konzept eines öffentlichen App Stores bald Einzug ins Entertainment-System von Tesla oder wie Tesla es nennt, das Tesla OS nehmen könnte und man dann solche Apps, die heute vielleicht über ein Telefon nur gestreamt werden können, wie zum Beispiel Audible, dann hier nativ im Fahrzeug laufen könnten und wahrscheinlich dann auch besser gesteuert, beziehungsweise dann durch unser konfigurierbares Menü ja auch mit unten zu den Favoriten mitgezogen werden können. Also wir sehen ja hier das Beispiel zum Beispiel mit Spotify, dass das dementsprechend mit anderen auch passiert. Cool wäre dann natürlich auch, oder beziehungsweise die Möglichkeit wäre dann natürlich auch da, dass das, was Tesla-Fahrer so der ersten Stunden häufig genutzt haben, dass dieses geniale Planungstool wie A Better Route Planner dann auch nativ mit in das Betriebssystem hier integriert werden kann. Also, dass ich nicht eine besondere App noch, also eine App auf dem Telefon mitnutzen muss, sondern dass die App dann auf dem ja, Bordcomputer auf der Medieneinheit hier gestartet und genutzt werden kann. Und dann wahrscheinlich sogar noch besser an die Sensorik oder besser an die Werte der Batterie herankommen kann, um dann wirklich eine noch genauere Ladestrategie zu planen. Dann wird der E-Cannonball noch einfacher. So, machen wir weiter mit. Ja, genau dem Announcement, was hier ist. Also es ist in den letzten Jahr sind sehr viele Klagen und Beschwerden bei der NHTSA, also der National Highway Traffic and Safety Administration, eingegangen, insbesondere bei Model 3 und Model Y-Fahrern, die das Thema des Autopiloten mit den sogenannten Phantombremsungen gehen wollen oder nachvollziehen wollen. Und dass das nicht nur für die Fahrer dieser Fahrzeuge unheimlich gefährlich ist, also wenn der Autopilot aktiviert ist und das Fahrzeug ohne Grund eine starke oder eine Vollbremsung einleitet, ist es erstmal sehr ja, unpleasant, also unangenehm im Fahrzeug, was aber natürlich auch dazu führen kann, dass wenn ein hinter einem Fahrender dadurch zu Extremsituationen getrieben wird oder vielleicht es sogar zu einem Unfall kommt, Das ist sicherlich etwas, was abgestellt werden muss und was eben auch kein Problem ist, was jetzt in einer ersten Version stattfindet, sondern das kommt ja selbst mit neuen Softwareversionen, ist es mal besser, ist es mal schlechter. Das ist sicherlich etwas, so wie ich auch immer sage, solange das nicht im Griff ist, werden wir nicht über ein Level 3 oder Level 4 autonomes Fahren hier mit den Fahrzeugen reden können und wollen. Der Michael Schmidt vom BEN ist wieder da. Schönen Gruß dahin. Ja, mich haben sie zwar noch nicht kontaktiert, ich warte da immer noch drauf, aber anscheinend ist es jetzt so, dass es ein Upgrade von dem Kamerasystem im Kofferraum für das automatische Öffnen und Schließen und diesem Kabelbaum, der davon wohl betroffen sein muss, der ausgetauscht werden soll, soll es jetzt offiziell in den Service-Centern eine Möglichkeit geben. In der Kommunikation, die Tesla an mich geschickt hat, heißt es allerdings, dass ein Service-Center auf mich zukommen wird, wenn dann diese Lösungen verfügbar sind. Und ich glaube nicht daran, dass ich in meiner Leasingzeit, die noch ungefähr anderthalb Jahre sind, hier ein Angebot zum Wechsel bekommen werde. Also das würde mich sehr stark wundern. Ja. Phantombremsungen sind auch Teil beim Model S und Model X. Die sind jetzt aber nicht in diesem, in dieser Anklage mit angesprochen gewesen, die hier der die Nizza dementsprechend nachgeht. Also natürlich gehört das mit dazu und auch diese Fahrzeuge sollten keine Phantombremsung machen. Es ist, wie gesagt, nichts Neues, aber wie soll ich sagen, es muss halt besser funktionieren. So, was dann natürlich so ein bisschen zur Ablenkung führen kann oder beziehungsweise auch zur Besserung oder zum, wie sagt man das, zur Gleichstellung oder zur Bestätigung, zum Werterhalt des FSDs, ist, dass wenn man das hier FSD abschließt, also wir haben ja die Möglichkeit, zumindest in den USA, FSD auch in einem sogenannten Abo oder einer Subscription zu bekommen. Und hier ist es nun so, dass weitere Informationen, Notifications über das FSD und Connectivity Thema mit in die App eingearbeitet werden sollen. Und wir hatten ja schon mal davon gesprochen, dass als diese Ankündigung war, dass da viele Dinge drin sind, die sich eigentlich auch Elektrofahrer der frühen Stunden gewünscht haben oder beziehungsweise über solche Apps wie TeslaFi oder wen gibt es da noch, Tronity und so weiter, also wo man versucht, über die OBD-Schnittstelle Daten aus dem Fahrzeug zu bekommen, um halt genauer nachweisen zu können, was habe ich oder wie habe ich, wie viel geladen, was waren die Kosten dafür, dass ich das besser tracken kann. Hier kommt natürlich das Thema Business Intelligence mit dazu, also dass ich das Ganze auch zum Beispiel in Relation mit einem simulierten Fahren eines Verbrenners darstellen kann. Also ähnliche Spielereien, die Daten einfach aufbereiten und zu einer besseren Erklärung bringen, wie wir es auch mit einer Photovoltaikanlage haben, wo ich einfach sehe, was von dem Strom, den ich produziert habe, habe ich selbst genutzt, was habe ich verkauft, was habe ich in eine Batterie geladen und hier dann dementsprechend genau das Gleiche. Wie viel habe ich zu Hause geladen, wie viel habe ich am Supercharger geladen, was habe ich öffentlich geladen an Schnell- oder AC-Säulen und dementsprechend das dann mir grafisch darstellen lassen kann. So, dann war es lange ruhig um die Boring Company und ihr Programm, weitere Tunnel zu bauen oder beziehungsweise die Anfragen, dass sie weitere Tunnel bauen sollten. Ich glaube, das letzte Mal hat man zur CES davon gehört, weil in dem Tunnelsystem, was in Vegas gebaut wurde, also dieses erste öffentliche Tunnelsystem, dort viele der Medienvertreter, Content Creatoren damit gefahren sind und sozusagen präsentiert haben, wie das funktioniert. Nun ist die Boring Company angesprochen worden oder hat beziehungsweise auch schon ihr Angebot abgegeben für einen neuen 6 Meilen langen Tunnelloop, der unter Miami entsprechend lang gehen soll. Also wo man auch versucht, den Verkehr eine Dimension, hätte ich jetzt gesagt, eine Ebene tiefer zu bekommen und vielleicht darüber eine Entlastung hinzubekommen oder eben ein Premium-Service zu machen für die, die es sich leisten können. nicht in den 6 Meilen zu stehen, sondern für einen kleinen Obolus dann dementsprechend drumherum fahren zu können. Ja, und die News, damit beenden wir dann auch den Tesla-Blog. Fand ich sehr interessant, denn Tesla hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie die eine Millionste 4680er-Zelle produziert haben. Wir wissen alle, die 4680er-Zelle ist bei dem Battery Day vorgestellt worden vor gut 2 Jahren und soll diese sogenannte Tabless-Lösung sein, also wo ich eben die keine Tabs mehr habe, also wo die Anode und die Kathode voneinander getrennt sind und wo man versucht, sozusagen das aktive Material auf ein Metall aufzusprühen, aufzulegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das noch oder ist das der Wunsch, dass mit der 4680er Zelle einerseits die Produktionskosten runtergehen, die Energiedichte erhöht wird und dadurch das Gewicht, was eine Batterie hat, reduziert werden kann und damit sehr, sehr viele Ideen für bestehende Fahrzeuge gibt, die dann dementsprechend weiterkommen können, die vielleicht auch zum Einsatz kommen müssen, um solche Hypercars wie dem Tesla Roadster Next Generation Leben einzuhauchen oder eben auch in den Tesla Semi-Trucks dann dazu führen, dass diese lange Reichweiten hinbekommen, beziehungsweise dazu kommen wir nachher noch zu einem Thema, warum Batterien wahrscheinlich auch im Fernverkehr von LKWs vorzuziehen sind, als auf Wasserstoff zu warten. Das wird interessant. Ja, leider spricht man immer noch oder hat man immer noch keine Roadmap, wann dann die Produktion so gestartet wird, dass auch Produkte damit ausgeliefert werden. Also wir hatten ja mal die Hoffnung oder auch die Aussage, dass entweder in der Model S und Model X der nächsten Generation, die ja jetzt schon sehr lange Bestellzeiten bis 2023 haben, in diesen Plaid-Modellen die Zellen zum Einsatz kommen. Wir hatten gehört, dass sie in diesem Single Frame von dem Model Y einem Teil der Struktur, der Rahmenstruktur werden sollen, die Batterie. All das sehen wir allerdings bei den Fahrzeugen, die aktuell ausgeliefert werden, noch nicht. Also da kommen die 4680er Zellen noch nicht zum Tragen. So, damit beenden wir den Tesla-Blog. Es gibt einen Schluck. Ja, genau. An dieser Stelle bedanke ich mich bei den Koffein-Supportern, also den Kanalmitgliedern, die da immer noch sind: Stefanie Basler, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla, Patrick Bauer, Olaf Landvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. So, dann springen wir gleich in die Tesla News der neuen Tesla News rein, die Tesla alt aussehen lassen. Was ist passiert? Aptera, ihr wisst alle, dieses dreibeinige oder dreirädige, super effiziente Fahrzeug, von dem ich auch eins reserviert habe, sind so langsam in der Phase, dass sie von ihrem Prototypen, den seht ihr hier übrigens in dem, mit dem Gelb, also das ist halt ein, ich glaube, ein Epoxid-Case, der da ist. Ihr seht vorne diesen Aptera GT, also diese Sportvariante, wo es nur ganz wenige von gab zu reservieren. Und dann seht ihr ein Model 3 Performance und irgendwo da hinten fährt auch noch ein R8 GT Spider. Ja, nachdem es erst schlechte Nachrichten gab, dass die Reservierer wohl wahrscheinlich eher 2 Jahre noch länger auf ihr Fahrzeug warten müssen, nutzen die aber auch die Möglichkeiten kostengünstig und kostenneutral, ähnlich das, was wir auch gerade bei Tesla angesprochen haben, Werbung für sich zu machen. Und so ist ein Clip aufgetaucht, wo sie eben so ein Drag Race machen, um die Beschleunigung der Fahrzeuge zu zeigen. Und dieser schwarze Aptera hier, was wie gesagt die High-Performance-Maschine denn davon ist, schlägt sowohl das Model 3 Performance als auch den Audi R8 GT Spider in einem Drag Race. Ob das jemand braucht, wissen wir nicht. Ich hänge auf jeden Fall dieses Video nachher mit unten rein. Dann könnt ihr euch das auch nochmal mit anschauen. Ich bin nach wie vor super gespannt auf dieses Fahrzeug, das es dann eines Tages kommt. Und nein, ich habe leider zu spät geklickt. Ich werde nicht dieses Performance-Modell mehr bekommen können. Und man kann es auch nicht nachbestellen oder umändern oder sonst irgendetwas. Das bleibt wirklich bei dieser limitierten Ausgabe. Ja, Nissan hat mal wieder von sich reden gemacht. Nicht, dass sie irgendwie einen großen Elektrifizierungsplan haben, sondern eher etwas, was relativ schnell passieren soll. Die produzieren ja meistens auch in den Regionen, wo sie ihre Fahrzeuge verkaufen, also sei es Großbritannien, wo ja auch der Leaf entsprechend herkommt, eben aber auch in den USA. Und so haben sie in ihrem Werk in Mississippi angekündigt diese Woche, dass sie zwei vollelektrische Fahrzeuge bis 2025 dort bauen werden. Und sie haben auch angegeben, dass eins dieser Fahrzeuge ein elektrischer Pickup-Truck sein soll. Helft mir, ich glaube, der Nissan, den man heute in den USA als Pickup-Truck kauft, ist der Tundra, kann das sein? Auf jeden Fall versuchten sie natürlich auch hier ein Market Share zu bekommen. Und ich finde es gut, dass hier dementsprechend in Land die Fahrzeuge gebaut werden, dass man hier nicht die Fahrzeuge erst um den halben Erdball fahren muss. Wir haben ja gesehen, dass diese Lieferketten sehr stark gestört sind und eben auch nicht so einfach wieder in Gange kommen. Und ich glaube, das ist auch eine Lehre, dass wir zwar in einer globalen Welt leben, aber dass wir uns nicht auf die Optimierung von Logistikketten verlassen können, weil die können so gut wie sie sind, dennoch gestört werden. Und das wirft uns nicht nur Tage, sondern eher Jahre dann dementsprechend zurück. So. Ach, der Daniel vom Blauzahn-Kanal ist dabei und hat heute Morgen ein Kasper in seinem Kellogg's Müsli gehabt. Ja, was macht eigentlich GM, die sich ja auf Augenhöhe mit Tesla sehen, was den Verkauf von Elektrofahrzeugen angeht, wenn sie dann produzieren könnten? Da ist es so, dass weiterhin der Produktionsstopp von dem Chevy Bolt EV bis April verschoben wurde. Das liegt nicht etwa an ihrer Unfähigkeit oder an irgendwelchen Ausfällen auf ihren Produktionsstraßen, sondern es führt weiterhin auf den an die Börse strebenden Energiehersteller oder Batteriehersteller LG Chem zurück. Denn es soll ja erst hier zu einer Produktionsfortsetzung führen, wenn wirklich, wie nenne ich das jetzt mal, ausgeschlossen ist, dass es zu Bränden, zu Verunreinigungen bei diesen Zellen führen kann. Wir wissen, dass wir ähnlich wie bei anderen Fahrzeugen anderer Hersteller, die eben auf die LG Chem Zellen zurückgreifen müssen, weil sie keine eigenen Batterien produzieren oder bisher produziert haben, dass hier einige Rückrufaktionen waren, weil es hier beim extremen Laden und extremen Entladen der Fahrzeuge zu Bränden gekommen ist. Das heißt nicht extrem, dass es besonders hohe Ladeströme waren, sondern heißt eher extrem, dass wenn die Fahrzeuge relativ vollgeladen waren, dass sie dann eine Brandgefahr hatten, genauso wie wenn sie relativ leer waren, dass es dann eine erhöhte Brandgefahr gab. Das Ganze hat man versucht, weil man diese Erkenntnis hatte, über Software zu regeln, dass man zum Beispiel nur bis 80% die Fahrzeuge laden konnte und dass man einen ja, nicht visible, also nicht sehbaren Puffer eingebaut hat, wenn die Batterie zum Ende hinging. Es hat natürlich extrem die Reichweite dieser Fahrzeuge beschnitten, aber eben dennoch zu Bränden geführt und somit hat man ja diese große Rückrufaktion oder die Möglichkeit, dass wenn die ausreichenden Zellen, sauberen Zellen, sauber produzierten Zellen von LG Chem da sind, dass die Besitzer dieses Bolt EVs dann auch einen Austausch des Akkus bekommen. Natürlich will aber LG hier keine weiteren Fahrzeuge auf den Markt bringen, wo sie dann ja, eigentlich schon von vornherein wissen, dass das Produkt fehlerhaft ist und es hier gegebenenfalls zu Personenschäden oder zumindest zu Schäden führen könnte. Ja, dann fangen wir doch mit Porsche an. Ihr wisst wahrscheinlich alle, das habt ihr aus den Medien gehört, dass gerade auf dem Atlantik ein Autotransportschiff unterwegs ist, ähnlich dem, mit dem die Teslas aus den USA zu uns kommen, das Feuer gefangen hat und wo über 4000 Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit drauf sein sollen. Jetzt ist es mit brennenden Schiffen so, dass man die nicht besonders gut und besonders schnell gelöscht bekommt. Das heißt, es könnte hier einen erheblich hohen Schaden oder zu einem erheblich hohen Schaden führen. Und nimmt man an, dass dort auch Lamborghinis, oder nicht nimmt man an, man weiß, dass auf diesem Schiff auch Lamborghinis, Porsches und andere Fahrzeuge aus dem VW-Konzern sind und macht diese 4000 Fahrzeuge mal mit einem Durchschnittspreis von 100.000 Dollar, dann kommt ihr ganz schnell in die Richtung, wie teuer das dann gegebenenfalls gewesen sein könnte oder noch sein wird, wenn dieses Schiff nicht vernünftig gelöscht wird. Aber das stoppt Porsche nicht, sein Angebot, was sie haben, zu erweitern. Nicht etwa mit neuen Fahrzeugen, doch, das Fahrzeug ist es schon, nicht etwa mit neuen PKWs, sondern man hat hier ein Unternehmen für Elektrofahrräder gekauft. Und zwar nicht das erste, sondern das nächste. Und man möchte hiermit dementsprechend in den Bereich der, ja, wie soll ich das sagen, Ersatz- oder Erweiterprodukte gehen, also dass man dann, wenn man ein Porsche sich geleistet hat, dementsprechend auch ein Porsche-Fahrrad oder Elektrobike damit drauf hat und dass diese Fahrzeuge entsprechend eben auch super sind. Das heißt, hier wird mit Bosch, Brose, Bafang, Shimano und Yamaha zusammengearbeitet. Das Unternehmen, was sie hier jetzt gekauft haben, ist das Fazua. Ich bin gespannt, was dann auch das Price-Tag von diesen Fahrrädern sein soll und ob sie dann wirklich auch diesen Price-Tag entsprechend angeboten werden. Für mich würde, also wenn ich mir ein Elektrofahrrad kaufen würde oder ein neues Elektrofahrrad kaufen würde, würde ich wahrscheinlich bei einem Hersteller landen, dessen Spezialität das ist. Aber vielleicht ändert sich das ja und die Porsche-Fahrräder werden, wie die Traktoren, die sie einmal hatten, hervorragend. So, weiter geht es mit Redwood Materials. Ihr wisst alle, dass der JB Straubel da Geschäftsführer ist, der mal Gründungsmitglied bei Tesla war, wo man dann ja, sich wohl im Streit auch so ein bisschen getrennt hat von Tesla, die entsprechend mit Panasonic Verträge haben für das Batterierecycling. Das Ganze geht jetzt so weit, dass sie bekannt gegeben haben, dass sie Batterien oder beziehungsweise Vorserienbatterien von Volvo und Ford entgegennehmen werden und hier mehr und mehr Batterien recyceln werden. Ich meine gelesen zu haben, dass das irgendwie bereits in der Größe von 6 Gigawattstunden an Batterien ist, die sie hier recyceln. Das sind ungefähr 6% von den 100 Gigawatt, die sie in ihrem Werk recyceln wollen. Aber es wird nach und nach geht es jetzt los, also dass wir auch hier in Nevada in dem Werk von Redwood Materials anfangen, Batterie Recycling zu betreiben und dem dann wirklich ein neues Leben einzuhauchen. Ja, dann gab es diese Woche ein AMA mit Herrn Diess. AMA ist ja, Neudeutsch oder beziehungsweise in den letzten Monaten auch in der Covid-Zeit stärker geworden. Ein Format, das fragt mich alles, also Ask Me Anything, das, was hier mit Herrn Diess gemacht wurde. Warum ist das ein Covid-Ding? Weil es sehr gut und einfach digital gemacht werden kann und nicht irgendwie erst Pressefragen oder einen Fragenkatalog an die Journalisten rausgeschickt wird, die sich das Ganze angucken. Und dabei sind einige interessante News bekannt worden. Also der Herr Diess glaubt nicht daran, dass für Level 3 Autonomie leider wirklich notwendig ist. Sie setzen allerdings bei ihren Fahrzeugen, soweit ich das weiß, darauf, also sie forschen ja zum Beispiel in München mit umgebauten ID.Buses oder mit, ja doch, mit Akku zusammen, das ein Startup-Unternehmen in dem autonomen Fahrbereich ist, Viel interessanter finde ich allerdings, dass bekannt wurde, dass alle Fahrzeuge, die aus der ID-Serie kommen, die über die 77 Kilowattstunden Batterie verfügen, ab dem kommenden Sommer ein Software-Update bekommen sollen und dann das bidirektionale Laden damit möglich sein soll. Also diese News hatte man schon mal gehört, da war sie allerdings nicht spezifiziert oder runtergebrochen, welche Fahrzeuge aus der ID-Serie denn diese Funktionalität bekommen sollen. Da hieß es zwar, dass es sowohl für bereits ausgelieferte als auch neue Fahrzeuge diese Möglichkeit geben soll, aber eben nicht in die Richtung, ob es jetzt die kleinen, die mittleren oder die großen Batterien betrifft. Weiterhin sprach man oder hatte man danach gefragt, ob VW auch in dem Bereich der EV-Pickups noch ein Fahrzeug anbieten wollen würde, also was auch auf der auf der MEB-Plattform basieren würde. Diesen Wünschen ist er nicht 100% nachgegangen. Also er hat gesagt, wenn es diese Nachfrage dazu geben würde, könnte man sich das vorstellen, so ein Fahrzeug zu bauen. Ähnlich äußerte er sich im Übrigen dazu, ob man so einen klassischen Beetle auch als Elektrofahrzeug auf den Markt bringen würde. Und da stellte er dann nochmal die Vorzüge des Elektroantriebes der MEB-Plattform zur Anschauung. Da sagte er nämlich, sollte es zu einem elektrischen Beetle kommen, dann wäre dieses Fahrzeug wahrscheinlich besser als jemals zuvor, weil natürlich hier dieser Baukasten in erster Linie über einen Heckantrieb fungieren würde, was dann diesem Beetle dann natürlich auch unheimlich viel Fahrspaß oder Fahrvergnügen dementsprechend mitgeben würde. Finde ich gut, diese Form der Frage- und Antwortrunden und vor allen Dingen, dass es hier weiter die Entwicklung in die Öffentlichkeit kommt. Ein weiteres Thema, worüber auch gesprochen wurde, ist, dass sie im vergangenen Jahr 1000 Software-Ingenieure eingestellt haben. Wir reden immer wieder davon, dass die OEMs oder die herkömmlichen Automobilhersteller groß das Thema Software verschlafen haben. Und jetzt klingen natürlich 1000 Softwareentwickler viel oder groß. Das ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn ich erinnere mal daran, als das Thema losging, als sie diese Elektro-Offensive angekündigt haben, sprach man davon, dass man so im Bereich 20.000 Softwareentwickler einstellen wollen würde, um halt all diesen Themen nachzugehen. Ich sage euch trotzdem, auch 1000 Softwareentwickler auf dem Markt gerade zu finden und für sich zu finden, wird schwer sein. So, hier übrigens nochmal die Aussage, also er hat im Nachhinein nochmal das geklärt, dass für die Level 3 Autonomie es notwendig ist, also Voraussetzung ist, ein redundantes LiDAR-System zu haben. Und hier hat Volkswagen mit Mobileye, das ist der israelische Hersteller, der auch in dem in dem Autopilot 1 Hardware verbaut war, entsprechend ist, die ein LiDAR-System entwickelt haben. Und Akku ist dann dementsprechend ihr Softwareentwickler oder das Unternehmen, was dann diese Daten, die aus der Hardware kommen, dann so verarbeiten, dass das Fahrzeug autonom oder automatisch Entscheidungen treffen kann. Kommen wir zu unserem Titelbild. Ich habe so gedacht, es muss ja irgendwie auch mal was geben, wo kein neues Fahrzeug vorgestellt. Was wäre denn diese Woche da an Bildern draufgekommen? Es hätte ein Fisker Karma drauf, nicht Fisker Karma, ein Fisker Ocean da drauf sein können. Dazu gibt es gleich noch News. Fahrzeug kennen wir aber. Wir hätten den EQE drauf haben können. Da sind diese Woche so ein bisschen mehr News zu den Varianten vorgestellt worden. Auch damit werde ich euch, sofern da nichts Neueres da ist, nicht nerven. Ich habe riesen Hoffnung an diese, ich nenne jetzt mal obere Mittelklasse Fahrzeuge, dass die elektrifiziert werden, also sprich E-Klasse bei Mercedes, den 5er Serie bei BMW oder den A6 bei Audi, dass wenn davon vollelektrische Fahrzeuge, was bei allen Herstellern die nächste Generation dieser Fahrzeuge ja sein soll, dass die sehr interessant werden. Aber hier geht es um Rimac, die ihr 2,5 Millionen Dollar teuren Nevera mal kräftig crashen lassen haben und damit auch die finalen Crashtests dann bestanden haben, was das Produkt wesentlich dichter an ihre Produkt, wie nennt man das denn, an ihre Lieferfähigkeit oder an die Produktfertigkeit, also an den Abschluss ihrer Tests, dass es dann ein Produktionsfahrzeug dann geben wird, dass der Nevera dann dementsprechend bald als Supersportwagen, elektrischer Sportwagen auch für die Superreichen verfügbar sein wird. Und da würde ich mich drauf freuen. Erst einmal, weil es ein ungeheurer Erfolg für dieses Unternehmen ist und natürlich, weil dort weitere Erkenntnisse für beteiligte Unternehmen oder Unternehmen, die Rimac als Automobilzulieferer nutzen oder Teile davon nutzen werden, dann natürlich noch weitere Varianten von solchen Fahrzeugen auf den Markt kommen werden, die vielleicht auch ein kleineres Preisschild als 2,5 Millionen haben werden. So, ja, dann kommen wir zu Karma. Die haben diese Woche die Reservierung für ihr zweites Fahrzeug, den Pier, eröffnet. Der Pier soll unter 30.000 Dollar dementsprechend auf den Markt kommen, soll ein urbanes EV-Fahrzeug sein. Wir haben gerade davon in der vorigen Woche gesprochen, dass auch Smart ein neues Fahrzeug auf den Markt bringt, was eben nicht mehr so wie die Marke eigentlich vorher prädestiniert war im urbanen Raum tätig ist, sondern es ein riesiges Fahrzeug, also ein wirklich großes Fahrzeug wird. Der Pier soll ein kompaktes Fahrzeug werden, was aber bis zu 5 Passagiere dementsprechend, wie sagt man das? Befördern kann und das Ganze, also die 30.000 US-Dollar, liegen vor Steuern, aber auch vor Incentives, die davon abgezogen werden. Interessant wird es, wenn es dann zu uns geht. So, nächste News von Fisker. Da geht es ja jetzt darum, dass in diesem Jahr die ersten Fahrzeuge produziert und ausgeliefert werden sollen. Sie haben aber ihr viertes Quartal aus 21 vorgestellt und dabei ist dann auch mitgeteilt worden, dass sie Reservierung von Sekunde. Entschuldigt bitte. 1,7 Milliarden für den Ocean haben, was in 31 oder über 31.000 Reservierungen dann entsprechend drin steht. Ganz wichtig, das ist noch als potenzieller Umsatz zu verbuchen, denn so eine Reservierung über den Vollpreis eines Fahrzeuges kann ich noch nicht in meiner Bilanz aktivieren, denn das funktioniert erst, wenn das Fahrzeug wirklich produziert und ausgeliefert wurde. Bis dahin sind das sozusagen potenzielle Umsätze. Ja, und die wollen ein weltweit führendes Garantie- und Qualitätssystem mit einführen. Ich bin gespannt, wann es denn damit losgeht. Also wie gesagt, ich glaube, solange wie es diese Sendung gibt, reden wir von dem Fisker Ocean. Es wird Zeit, glaube ich. Ich bin gespannt. So, ja, dann hat Toyota, also nachdem wir letzte Woche von einem Schwestercompany den Subaru gesehen haben, den Solterra als Elektro-SUV, hat Toyota weitere Bilder von ihrer Fahrzeugpalette gezeigt, die sie elektrifizieren wollen oder die batterieelektrisch auf den Markt kommen sollen. Und da wird in erster Linie auf die Luxusmarke Lexus geschaut. Die möchten gerne einen elektrischen Sportwagen mit einer Reichweite von 430 Meilen. Ja, ihr wisst alle, das geht in die Richtung über 500 bis teilweise 600 Kilometer Reichweiten. Das ist das, was anscheinend gerade an dem Markt gefordert wird und benötigt wird, damit genug Fantasie da ist, dass es ein vernünftiges Fahrzeug ist. Ihr seht insbesondere, dass dieses Sportfahrzeug in verschiedensten Varianten auf den Markt kommen soll. Also man könnte sagen, man orientiert sich hier am Porsche Taycan, dass sich halt ein Coupé und eben auch ein, ja, Coupé-Kombi in diese Richtung mit dem Teil gehen könnte. Also, dass ich auf einer Plattform dementsprechend dieses Fahrzeug dann in verschiedenen Varianten mit ein bisschen Kofferraum und ein bisschen mehr Kofferraum anbieten werde. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, dann kommen wir zu Jaguar. Interessant ist, dass wir lange Zeit nichts mehr von Nvidia gehört haben, beziehungsweise geglaubt haben, nee, lange nichts von Nvidia gehört haben. Nvidia ist teilweise der Chiphersteller auch fürs Tesla, ja, für die Tesla-Fahrzeuge gewesen, mit ihrer rechten Power, bis Tesla dann seinen eigenen Chip dementsprechend oder ihre eigene Chip-Architektur vorgestellt hat und dann diesen Vergleich gemacht hat von der alten Nvidia-Hardware, die sie hatten, hin zu ihrer eigenen. Kurze Zeit später hat dann Nvidia ihr Drive Hyperia 8-Plattform vorgestellt, was eben der nächste Schritt ihrer AI oder KI Self-Driving-Plattform darstellt. Und genau diese Plattform oder dieses Hardware-Konzept soll jetzt hier bei Jaguar Range Rover oder Jaguar Land Rover Range Rover mit zum Einsatz kommen, dass dieses eben der Bestandteil der autonomen Lösung dieser Fahrzeuge sein soll. Da kann man davon ausgehen, dass diese Chips auch bei anderen Herstellern dementsprechend zum Tragen kommen. Und ich halte aktuell sehr viel von der Marktentwicklung von Nvidia, so dass ich selber in Nvidia investiert bin. Also bin ich da nicht ganz, wie soll ich das sagen, frei von Wunschszenarien, wo das hingehen könnte, weil ich einfach sage, dass die dieses Know-how haben und die Fertigungskapazitäten wirklich in hoher Stückzahl hervorragende Hardware mit großen Rechenkapazitäten bauen zu können. Das wird, wie gesagt, auch in den nächsten Jahren in verschiedensten Bereichen, also im Bereich autonomes Fahren, aber auch im Bereich Automatisierung von Produktionsanlagen oder der Autonomisierung von Produktionsprozessen immer wichtiger werden. So. Dann haben wir hier die Studien, da werden wir jetzt ein bisschen drauf gehen, die diese Woche veröffentlicht wurde und das ganze Thema Wasserstoff weiter in den Hintergrund treibt. Also, die Studie hat sich damit beschäftigt, dass es unnütz und auch sogar gefährlich ist, weiter darauf zu warten, dass es einen Durchbruch bei Wasserstoff gibt, der so gut ist, dass ich damit PKWs, aber auch Schwerlastkraft Fahrzeuge realisieren kann. Es ist richtig, dass es diese Fahrzeuge heute gibt, also Testfahrzeuge, die dann auch mit Wasserstoff betrieben sehr, sehr lange Reichweiten hinbekommen. Jetzt ist es aber so, dass die Regularien für LKW-Fahrer vorsieht, dass sie bestimmte Pausen einsetzen und diese Pausen müssen dann so zwischen 30 und 45 Minuten sein. Was die Fahrzeuge dann eigentlich in einen optimalen Zyklus mit einer batterieelektrischen Lösung bringen. Das heißt, man bräuchte hier nicht auf den Wasserstoff gehen, der halt wesentlich mehr Energie benötigt, um ihn herzustellen, um ihn zu transportieren und dann wieder in die Fahrzeuge zu bringen. Also das heißt, ich bräuchte viel, viel mehr Strom, um ihn zu produzieren, was wir ja alle auch wissen, sondern dass ich hier eher den Strom direkt vor Ort, also an den Ladesäulen entsprechend generiere, so wie wir es von den Superchargern oder diesen anderen Ladehubs sehe, wo nicht nur ein Schnellladesystem steht, sondern eben auch Energiespeicher und meistens auch Energieproduktion recht nah ist und dass man sich darauf fokussieren soll. Dem einzigen Bereich in der Transportrevolution oder in der Veränderung, wie wir künftig uns fortbewegen, ist, dass man sich einzig im Luftverkehr vorstellen könnte, dass man hier Hydrogen nutzt, zumindest für den Weg nach oben und nach unten, also sprich für die Starts und Landungen, und dass man dann, während man die Flughöhe erreicht hat, wo ich dann sehr wenig Energie brauche, um mich fortzubewegen, dann auf Elektroantriebe setzt, die in dem Moment auch über Sonnenenergie produziert werden. Aber da sind wir auch noch sehr, sehr weit weg. Und ich weiß nicht, wer von uns in einem Flugzeug sitzen möchte, wo Wasserstofftanks mit über 800 Bar drin sind. Also das wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit dauern. So, dann kommen wir, genau hier ist das Gleiche auch nochmal. Hier geht man auch davon aus, also es ist der gleiche Artikel, der darüber geschrieben wurde. Also es wird wahrscheinlich auch keine Rolle auch selbst beim Heavy Trucks, also bei den Langstreckenfahrzeugen spielen. Wir haben ja bisher immer diese Beispiele gesehen, dass diese Last Mile Lieferung, also wo ich aus einem Depot dann dementsprechend die Waren zuliefer, dass das über batterieelektrische Lösungen sehr einfach zu realisieren ist. Aber hier selbst hat die Studie dann aufgezeigt, dass selbst Langstrecke wunderbar funktionieren kann, wenn ich dann dementsprechend eine Infrastruktur aufbaue, wo die Fahrzeuge, wenn sie dann in die Pause fahren, dann auch geladen werden können. So. Ja, was auch sehr interessant ist, dass so etwas Einfaches und wie ich finde auch Leckeres wie eine Macadamia-Farm in oder auf Hawaii sich einfach mal komplett vom Strom hat abknapsen lassen. Die haben eine 1,2 Megawatt Solaranlage gebaut mit einem Pufferspeicher von 500 Kilowatt. Das muss Kilowattstunden heißen, meine lieben Freunde. Und damit 100% auf erneuerbare Energien angewiesen sind oder beziehungsweise das realisieren können. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass ich eigentlich in die Planung von solchen Produktionsstätten, wo ich gegebenenfalls Platz habe, den ich oben auf den Dächern machen kann. Hier ist es sogar so genutzt worden, dass ich zusätzlichen Platz genutzt habe, den man wahrscheinlich noch besser nutzen könnte, dass man darunter vielleicht noch Lagerflächen oder sonst was haben könnte oder den Schatten, den die Anlagen bringen, dafür nutzen, dass da die Fahrzeuge drunter geparkt werden könnten. Aber ich damit selbst in sehr remoten, also fernab von jeglicher Zivilisation, wo ich großen Strom herbekomme, eine Realisierung von 100% Autarkie hinbekommen kann. Und Fun Fact zu Hawaii ist das noch vor gut, es ist fast, muss ich gerade überlegen, das ist 12 Jahre her, dass meine Frau und ich da im Honeymoon-Urlaub waren. Dort hatten sie noch 100% des Stroms, den sie brauchen, über Ölkraftwerke generiert und fingen so langsam an Richtung Wind. Da gibt es immer genug Wind über, also sogenannte Windkraftwerke und halt Solarkraftwerke umzuswitchen. Und das finde ich eine sehr gute Geschichte, dass es jetzt hier Unternehmen gibt, die diesen Weg der Selbstfinanzierung gegangen sind und dementsprechend hier komplett autark unterwegs sind. So, ja, ne? Keine Sendung ohne News von Gogoro. Gogoro geht nun an die Börse oder plant zumindest an die Nasdaq mit ihrem Programm zu gehen. Jeder, der diese Sendung hier zuschaut, kennt das, warum ich auch so fasziniert oder begeistert von dem Gogoro-Netzwerk bin. Mit ihren sehr schnellen und standardisierten Wechselakkus für Elektroroller. Also wenn dieser Börsengang dementsprechend in den nächsten Monaten erfolgreich ist, dann können wir davon ausgehen, dass dieses eingesammelte Kapital auch dazu genutzt wird, dass sie auf mehr und mehr Märkte mit ihrem Produkt zugehen können. Und dann wird der Durchbruch eigentlich noch schneller umgesetzt werden. Ja, Volterra. Volterra ist ein Startup-Unternehmen, was jetzt seine Series C gemacht hat. Da haben sie nochmal 230 Millionen eingesammelt und bauen einen 16-Tonnen-LKW, der, oder beziehungsweise, was sie bauen, ist in erster Linie die Plattform, die darunter ist. Und dann kann sozusagen darüber auch je nach Anwendungsbereich dann das Fahrzeug gebaut werden. Also es kann ein Bus sein, es kann so wie hier ein Last-Mile-Delivery-Vehikel werden, es können für kritische Infrastrukturfahrzeuge draufgesetzt werden. Das Ganze wird zum Teil in Michigan in den USA, aber auch demnächst wohl in Europa, in Österreich gebaut werden. Und damit hätten wir auf jeden Fall so eine Plattform oder einen Hersteller, der ein vielversprechendes Fahrzeug hat und eben auch durch die Finanzierungsrunden hier weiterkommt, um die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Die planen bis 2025 drei Varianten dementsprechend dieses Fahrzeuges dann auf den Markt zu bringen. Ja, ich bin gespannt. Ich finde diesen Ansatz sehr, sehr vielversprechend und vor allen Dingen so weit, wie sie bisher gekommen sind, das sieht echt gut aus. Und kommen wir zur letzten News für heute. Wir haben das Thema dieser sogenannten eVTOLs, also dieser elektrischen, komme ich nicht mehr drauf. Also dieser Fluggeräte, die horizontal starten können und sich vertikal fortbewegen. So rum ist es richtig. Hier ist ein 5-minütiges Video wirklich von einem Prototypen gemacht worden, um zu zeigen, wie weit sie dementsprechend sind. Eine weitere News, die in diesem Bereich ist, ist, dass Boeing hier nun auch in einem solchen Startup-Unternehmen finanziert ist und sie für diese Flugobjekte bereits mehrere oder einige hundert Reservierungen haben, dass diese Flugobjekte kommen sollen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht, wie es dann auch mit den Regularien aussehen wird, wenn die ersten Teile dann in den Städten oder aus den Speckgürteln in die Metropolregion reinfliegen, wie es dann vielleicht auch noch zu weiteren, ja, Notwendigkeiten geben wird, hier auf den Fluglärm Einfluss zu nehmen. Auch dieses Video hänge ich euch mit unten in die Shownotes. Sag an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mich wieder sehr gefreut, auch wenn wir hier ein geforstetes Update noch von OBS hatten. Bleibt gesund, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder und heute Abend gibt es genau diese Sendung auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Ciao, sagt euer André von FAIR. Bye bye.